HR Info, das Interview.
Mit Oliver Günther. Am 15. November 2014 wird die türkische Studentin Tuğçe vor einem Schnellrestaurant in Offenbach während eines Streits geschlagen. Dabei wird sie so schwer verletzt, dass sie 2 Wochen später stirbt. Die Tat und Tuğçes Tod bewegen nicht nur viele Menschen, der Fall scheint auch schnell klar. Auf der einen Seite das Opfer Tuğçe, gefeiert als Heldin, als Vorbild. Auf der anderen Seite der mutmaßliche Täter, gewalttätig, polizeibekannt, für den bald viele fordern, wegsperren und zwar lebenslang. Jetzt beginnt im Fall Tuğçe das nächste Kapitel, der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Einer, der viele derart aufsehenerregende Fälle vor Gericht schon selbst miterlebt hat, ist der Frankfurter Strafverteidiger Ulrich Endres. Endres gilt als Spezialist für große Prozesse und dabei hat er immer einen ganz besonders pikanten Part. Er verteidigt nämlich die Bösen, die mutmaßlichen Täter. Was bedeutet es für einen Prozess wie den um den Tod Tuğçes, wenn die Öffentlichkeit schon entschieden hat zwischen Gut und Böse? Ist ein fairer Prozess da überhaupt noch möglich? Zusammen mit der hr-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka spreche ich darüber in hr-Info das Interview mit dem Strafverteidiger Ulrich Endres.
Herr Endres, gibt es das Böse?
Also im Strafverfahren gibt es immer das Böse. Die werden ja ausgewählt, die Bösen, sonst würden sie ja nicht angeklagt werden. Das Problem ist dabei, dass man sich fokussiert auf das Böse und überhaupt alles andere weglässt. Da kommen dann Sprüche und Redensarten wie das Monster oder unsagbar, das Tier sollte man wegsperren. Das ist das ganz, ganz große Problem im Strafprozess, insbesondere in Deutschland.
Aber Sie kennen das, solche im Grunde genommen Festlegungen, bevor ein Prozess losgeht, diese Unterscheidung, diese strikte Unterscheidung, da die Guten und da die Bösen. Man hört das aus dem, was Sie sagen, raus. Ist Ihnen vertraut, dieses Muster?
Immer wieder. Und zwar ist dieses Muster so permanent, dass man als Strafverteidiger in ein solches Verfahren hineingehen muss mit der Maßgabe, du und dein Mandant sind gegen alle. Denn hinten sitzen immer die Gerechten. Vorne sitzen die Gerechten. Die Staatsanwaltschaft ist die gerechte Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger ist sozusagen Teil des Bösen. Das ist das Allerschlimmste dabei. Man wird überhaupt nicht mehr unterschieden zwischen dem, das man verteidigt, und dem, derjenige, der möglicherweise die Tat begangen hat.
Gleichwohl erleben wir es aber doch in den Prozessen ständig, dass wir schwarz und dass wir weiß haben. Zumindest bei denen, die es von außen betrachten und die am ja auch meinen, darüber richten zu müssen, ohne Prozesse je gesehen zu haben. Überwiegen denn am Ende tatsächlich die Grautöne oder ist es dann doch wieder schwarz und weiß?
Also das Einfachste für den Menschen ist Schwarz-Weiß-Denken. Das ist ganz eindeutig. Da kann man in einen gewissen Setzkasten sich reindenken und man kann auch darüber nachdenken, was ist in einem solchen Hirn vorgegangen. Das Allerschlimmste ist dabei, dass man die Grautöne, und der Mensch besteht ausschließlich aus Grautönen. Es gibt kein blankes Weiß und es gibt kein Tiefschwarz. Es gibt Grautöne und wir sind dazu da, auch so ein Prozess sollte ja eigentlich dazu da sein. Ich gehe jetzt mal von dem Wir weg, sondern der Prozess sollte ja dazu da sein, Grautöne zu erforschen. Mhm. Und zu sagen, was steckt eigentlich dahinter? Ist derjenige, der gewaltkriminell ist, woher kommt er? Nicht die Oma-Geschichte, dass er eine schlechte Kindheit gehabt hat, sondern woher kommt er? Warum ist der Mensch, und das ist die philosophische Frage, die wir alle lösen müssen, ist der Mensch von Grund auf gut und ist der Böse die Ausnahme oder ist der Mensch von Grund auf böse und wir haben nur durch Restriktionen das Böse in dem Menschen im Zaum zu halten? Und wenn Sie diese Frage lösen, dann wissen Sie, auf welcher Seite ich stehe. Ich kann ja gar nicht anders, als zu glauben, dass der Mensch Grund auf gut ist. Sonst könnte ich ja diesen Beruf überhaupt nicht ausüben.
Schauen wir doch nochmal konkret auf Ihre Erwartung, was diesen Prozess rund um den Tod von Tuğçe angeht. Glauben Sie, dass wir am Ende dieses Prozesses tatsächlich mehr Grautöne haben werden, als es im Moment aussieht?
Also ich bin immer ganz vorsichtig bei Prozessen, an denen ich selbst nicht beteiligt bin, aber hier kann ich abstrakt reden. Mhm. Ein solcher Prozess wie dieser mit einer solchen Kampagne, insbesondere von der Boulevardpresse, insbesondere von einer Presse.
Starkes Wort, Kampagne.
Ist kaum mehr zu übertreffen in Unfairness. Ganz eindeutig, ich halte von dem amerikanischen Rechtssystem so gut wie gar nichts. Aber eins hat das amerikanische Rechtssystem ganz klar entwickelt. Wenn solche Vorverurteilungen da sind, kann kein fairer Prozess mehr geführt werden. Dieser Mann ist von vornherein verurteilt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, eine ganz andere Frage. Aber wie soll denn eine Schöffin, wie soll denn ein Schöffe, wie sollen denn auch Berufsrichter, die von sich aus immer denken, sie würden über der Sache stehen? Natürlich stehen sie nicht drüber, sonst hätten sie den Mann schon längst aus der Untersuchungshaft entlassen. Aber eins ist ganz klar, wie sollen denn Richter mit einer solchen Kampagne dort der gewaltkriminelle Jugendliche, der den Tod eines anderen Menschen billigend in Kauf nimmt? Wie sollen denn Richter mit einer solchen Kampagne umgehen? Es geht ja gar nichts. Es ist doch ein Erwartungshorizont da vom Publikum. Das ist ein Auflauf ohne Ende.
Wir haben die Frage nicht von ungefähr gestellt. Sie gelten als in der Justiz auf jeden Fall als einer der bekanntesten Spezialisten für die Bösen. Sie haben zum Beispiel den Mörder des 11-jährigen Jakob von Metzler verteidigt, nämlich Magnus Gefgen. Auch einer, über den von vornherein jedenfalls die Öffentlichkeit gesagt hat, er ist die Inkarnation des Bösen. In Porträts über sie finden wir Überschriften wie Der Mann fürs Grobe oder Wyatt Earp reitet wieder. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass man sie mit den Cowboy-Stiefeln kennt, ihr Markenzeichen.
Hat er auch heute an, hab gerade mal geguckt.
Ja. Hat er auch heute an. Und wir lesen, heikle Fälle sind sein Markenzeichen. Ulrich Endres ist Hau drauf, ist Halodri, ist Promi-Anwalt. Ist es ein Image, in dem Sie sich wiederfinden?
Absolut nicht. Ich habe das auch einmal bezüglich der Frage Der Mann fürs Grobe ganz deutlich konterkuriert. Ich bin, so schätze ich mich selbst ein und so schätzen mich auch meine Mandanten ein, einer, der mit dem Florett und nicht mit dem Säbel fechtet. Allerdings, ich habe keine Angst. Ich lasse mich nicht zurückschrecken von entsprechenden Kampagnen. Ich lasse mich nicht von der Staatsanwaltschaft einschüchtern und auch nicht vom Gericht. Für mich ist ganz eindeutig, das Interesse des Mandanten steht im Vordergrund. Das ist ganz klar. Und ich versuche, dieses Interesse einmal auch im Prozess deutlich zu machen. Wenn ich Ihnen eine ganz, ganz kleine Geschichte erzählen darf, dann wird das möglicherweise deutlich. Ich habe mal einen Mann verteidigt, der seine Mutter aufgehängt und seinen Vater erschlagen hat. Und dann kam der Bruder dieses Mannes, der neben mir im Schwurgerichtssaal gesessen hat und hat diesen Mann beschimpft. Es war unerträglich, ich kann das gar nicht wiederholen. Ich habe den ausreden lassen, was bei der damaligen Schwurgerichtsvorsitzenden ganz ungewöhnlich war, dass sie mich so erlebt hat. Und dann hat sie gesagt, noch Fragen? Habe ich gesagt, nein, keine Fragen mehr. Aber eines sage ich Ihnen, der Mann, der neben mir sitzt, der geht aufrecht, er hat zwei Ohren am Gesicht, er hat eine Nase und zwei Augen im Gesicht und er spricht. Das ist ein Mensch, das ist kein Tier.
So wie Sie darüber sprechen, merkt man, haben Sie sich wahnsinnig viel Gedanken um so Fragen gemacht. Wie
jeden Tag.
Gibt es das Böse?
Ja.
Ja, was ist der Mensch? Im Grunde genommen geht es ja hat das ja so eine philosophische Dimension. Sie haben gerade eben vom Interesse des Mandanten gesprochen. Was ist aus Ihrer Sicht das Interesse des Mandanten? Man würde ja jetzt erstmal als Laie sagen, naja, so gut wie möglich wegkommen.
Das ist auch gar nicht so schlecht, so gut wie möglich wegkommen. Aber es gibt natürlich auch Mandanten, die arbeiten auf, ganz selten. Aber natürlich will jeder, der Schuld auf sich geladen hat. Schuld in unserem philosophischen Sinne, das merkt man ja auch. Also da sieht man ja auch, Schuld ist ja kein Gesetzeswerk. Es gibt ja eine Urschuld eines Menschen. Mhm. Dem anderen das Leben zu nehmen, ist eine Schuld. Da kommt doch immer wieder der Spruch, ich möchte es gern wieder gut machen, ich möchte gern mein Leben für das geben, wenn ich es könnte. Dummes Zeug. Ich lasse auch meine Leute nicht entschuldigen. Wofür soll ich meinen Mandanten herhalten, dass er sich bei der Mutter eines getöteten Kindes entschuldigt? Das geht gar nicht. Das ist völlig unentschuldbar. Aber er muss mit sich selbst zurechtkommen. Er muss selbst denken, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Reue und Einsicht.
Also und sich seiner Schuld bewusst werden.
Sich seiner Schuld bewusst werden.
Das ist so eine Aufgabe, die Sie auch für sich...
Ist ja auch unsere gesetzliche Lage. Mhm. Wir wollen ja... Auf der einen Seite wollen wir bestrafen, auf der anderen Seite wollen wir resozialisieren. Aber wie soll man einen Mann resozialisieren, der aus einer Situation heraus seine Frau erschlägt? Völlig undenkbar. Wie soll man eine Frau resozialisieren, die quälend ihren Mann durch andere Leute hat umbringen lassen, was ich alles schon erlebt habe, nur weil sie diesen quälenden Mann loswerden will? Ja, das ist halt, das sind... Wissen Sie, das sind Fragen, die treiben einen richtig um.
Sie haben das Wort Reue erwähnt und haben gesagt, dass Sie Ihren Mandanten sagen, sie sollen sich nicht entschuldigen oder ihnen zumindest nicht raten, sich zu entschuldigen, weil wie will man das tun? Gleichwohl wissen Sie aber auch, genau das ist ja immer das, was erwartet wird. Reue zeigen, angeblich echte Reue, wie auch immer sie aussehen mag.
Sich zu entschuldigen und Reue zu zeigen, ist was völlig anderes. Das Entschuldigen ist ein verbaler Übergriff. Wie soll ich einem sagen, jetzt nicht, dass du nicht bereust, aber jetzt entschuldige dich, ich habe ihren Sohn getötet. Ja, entweder er zeigt es durch ein Geständnis, das ist die größte Reue und die größte Entschuldigung, oder er schweigt und dann brauche ich auch keine Entschuldigung.
Ich würde mal ganz gerne auf das Setting in so einem Prozess wie jetzt dem Tutsche-Prozess schauen. Da gibt es eine Situation, in der der Angeklagte und sein Verteidiger den Gerichtssaal betreten, wenn so ein Prozess beginnt. Ja, das ist ein Augenblick voller Spannung, es wird still, man hört das Klicken der Fotoapparate, die Zuschauer stehen auf und gucken und alle Blicke richten sich auf den mutmaßlichen Täter, möglicherweise oder mit Sicherheit sogar auf dessen Anwalt. Sie haben vorhin schon mal so diese Situation geschildert, wir gegen den Rest. Ist das so eine, nehmen Sie diese Atmosphäre so wahr?
Also meistens in solchen Großprozessen ist es ja so, dass der Mandant dann vorgeführt wird. Der Anwalt sitzt schon in der Anklagebank sozusagen. Und das ist auch wieder etwas. Neben dem Angeklagten. Wir sind die Einzigen, die körperliche Berührung haben mit dem Angeklagten. Da scheut man sich ja davor. Boah, sowas packt man nicht an. So eklig, der hat jemand umgebracht, der hat Blut an seinen Händen. Wir müssen es machen. Wir müssen den Mundgeruch dieser Leute ertragen, die einem zuflüstern, weil sie aufgeregt sind. Was mache ich denn jetzt? Etc. Wir müssen ihnen in die Augen schauen. Wir müssen mit ihnen handeln. Wir müssen mit ihnen sprechen. Und dann kommt, insbesondere bei Prozessen, die länger dauern, kommt natürlich das Gefühl, hinten, wenn Sie es gestatten, die Meute.
Nehmen Sie so wahr.
Es ist ja so, das okay. Nimmt man so wahr. Die Meute, die Hosianna kreuzigt ihn, schreien. Der Richter, der versucht, Kontenance zu bewahren. Der Staatsanwalt, der da sitzt und sagt, ich vertrete die Gerechtigkeit. Ja, dann gibt's Lagerhaltung, das ist ganz klar. Und ich habe schon längst abgeschminkt zu denken, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft die objektivste Behörde der Welt ist. Das ist sie zwar nach dem Gesetz, ist aber Unsinn. Wir haben genauso amerikanische Verhältnisse. Die Staatsanwaltschaft vertritt ihre Interessen, wir vertreten unsere Interessen. Nur wir sagen's.
Sie haben gerade eben schon diese Geschichte erzählt mit dem Mann, war es, glaube ich, der seine Eltern umgebracht hat. Wie oft bekommen Sie in dem Zusammenhang zu hören, Ulrich, wie kannst du so jemanden verteidigen?
Permanent. Immer, vor allen Dingen auf Festen, wenn dann, das ist wie bei Ärzten, ist auch bei Anwälten, sag mal, ich habe da zwar einen, aber wie kannst du denn so jemand verteidigen? Was Sie vorhin zu mir gesagt haben, im Fall Gefgen, war das eine unendliche Geschichte, wie kannst du jemand verteidigen?
Wahrscheinlich auch ein extremer Fall, gell? Also Kindesmord.
Bei allem Respekt. 3 Tage später ist ein pakistanischer Staatsangehöriger verurteilt worden von einer anderen Schwurgerichtskammer in Frankfurt. Der hat seine beiden Kinder auf dem Fahrrad hinten festgebunden und hat sie in den Main gefahren. Beide Kinder sind mit 2 und 7 Jahren schändlich ertrunken. Das hat in der FAZ gestanden, auf der 3. Seite des Lokalteils. Als Gefgen verurteilt worden ist, hat es gestanden auf der 1. Seite, Headline, c'est la différence.
Macht Ihnen das was aus?
Nein, eigentlich nicht, aber es ist natürlich wie Tutsche. Ja, riesig schlimm. Ich denke dran, meine Tochter würde erschlagen werden, um Gottes Willen. Aber es ist ein Kriminalfall. Es ist und bleibt ein Kriminalfall.
Trotzdem, gibt es für Sie eine persönliche Grenze, wo Sie sagen, so jemanden würde ich nicht verteidigen oder verteidige
ich? Ja, das ist bekannt. Ich verteidige keine Neonazis. Aber nicht, weil sie jetzt Neonazis sind, sondern weil sie einfach zu dumpf sind. Sie sind Dumpfbacken, die kann man nicht verteidigen. Das ist völlig ausgeschlossen. Außerdem mit Nazis habe ich nichts am Kopf.
Ulrich Endres, Frankfurter Strafverteidiger, mit viel Erfahrung in aufsehenerregenden Prozessen. Wir reden mit ihm aus Anlass des Beginns des Tutsche-Prozesses über die juristische Aufarbeitung eines solchen spektakulären Falls, der auch von der Öffentlichkeit schon seit vielen Monaten intensiv begleitet wird. Und wir wollen mit Ihnen, Herr Endres, auch darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich für die Verhandlung, wenn es vorher schon so eine intensive Auseinandersetzung und auch Festlegung gegeben hat. Sie haben eigentlich gleich zu Beginn des Gesprächs ein ziemlich klares Bekenntnis abgelegt und haben gesagt, da ist ein fairer Prozess nicht möglich.
Vollkommen richtig verstanden. Alle, die oben sitzen, Sie müssen eins dazu wissen, alle, die oben sitzen auf der Richterbank, sind keine Götter, sind auch nur Menschen. Die gehen mit einer solchen Berichterstattung, einer Vorberichterstattung ins Bett und sie stehen morgens auf. Sie sind gespannt, diejenigen Schöffen, die eingeteilt worden sind durch die Schöffenliste, sind gespannt, was kommt da. Und sie haben ein Bild. Und dieses Bild ist geprägt. Bis man das aus dem Kopf rausbekommt, unglaublich schwierig.
Also wenn ich Richter wäre in dem Verfahren, würde ich mich jetzt ehrlich gesagt gegen diese Unterstellung verwehren, dass ich voreingenommen sein?
Möglicherweise die Berufsrichter werden sich selbstverständlich dagegen, sonst müssen sie ja selbst wegen Befangenheit ablehnen. Aber das machen sie nicht. Aber sie können mir doch nicht erzählen, dass ein Berufsrichter, selbst wenn er 20 Jahre im Dienst ist, er liest das, was er aus der Presse erfährt, er liest die Akten.
Aber das würde doch bedeuten, so ein Prozess kann überhaupt nicht mehr geführt werden.
Man muss einfach die Berichterstattung anders machen. Man muss einfach die Berichterstattung fairer darstellen. Das ist doch ganz klar. Wer zwingt einen Journalisten in einer derart einseitigen Form über solch einen Prozess zu berichten oder über die Person zu berichten? Die sollen einfach mal ihren Mund halten. Sie sollen sagen, das und das ist der Prozess. Überlasst das bitte die Beurteilung den Strafrichtern. Dafür werden sie bezahlt. Und das haben sie auch gelernt.
Heißt das, wenn ich Sie richtig verstehe, während der Ermittlungen am besten gar nicht berichten?
Doch,
oder?
Berichten, also aber sagen anders. Also anders berichten. Objektiv gibt es ja gar nichts. Es gibt keine objektive Berichterstattung. Hm. Aber wenigstens weniger einseitig.
Versuchen wir es mal konkret zu machen. Sie haben ja schon auch diese Begriffe genannt, die da im Zusammenhang mit dem Täter kursieren. Ja, also Monster und Ähnliches ist ja bei solchen Prozessen immer so. Das gehört für Sie nicht zu einer sauberen Berichterstattung, wenn man mit so einem Vokabular arbeitet.
Das Wort Monster gehört für eine Berichterstattung in einem Strafverfahren nicht ins Vokabular eines Journalisten. Im Stammtisch kann man das, auch da ist es äußerst problematisch, aber ein Journalist, der auf seine Berichterstattung Wert legt, hat einen Menschen nicht als Monster zu bezeichnen. Der ist Angeklagter, Beschuldigter oder mutmaßlicher Täter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wie ist es mit den Ermittlungsdetails, die wir zuhauf hier haben lesen können und sogar sehen können, indem wir den Film im Internet haben angucken können, wie das die junge Frau gestorben ist oder
geschlagen wurde
und letztlich dann an den Folgen gestorben ist?
Auch so eine Geschichte. Es ist ganz eindeutig im Gesetz. Das Gesetz sieht vor, dass der Akteninhalt nicht an die Öffentlichkeit geht. Und Öffentlichkeit ist auch Journalismus. Das heißt mit anderen Worten, hier ist gezielt Interesse geschürt worden für das, dass man beeinflusst vorher. Natürlich, Sie müssen es doch einfach mal denken. Sie sind doch genauso Menschen wie alle anderen auch. Sie sehen eine Frau, die geschlagen wird und wissen, diese Frau stirbt jetzt gleich. Meinen Sie, Sie hätten kein Mitleid? Zu Recht? Meinen Sie, Sie hätten irgendwelches Verständnis für einen, der dann auch noch als Intensivtäter bezeichnet wird?
Also so solche für die Ermittlungen zentralen Bestandteile wie so ein Video dürften in der Öffentlichkeit gar nicht auftauchen.
Definitiv nicht.
Dürften zumindest nicht verwendet werden von der Presse.
Nur im Gerichtssaal. Da gehören sie hin und genau das ist auch der Impetus des Gesetzes.
Jetzt wird aber eine freie Presse immer sagen, wir haben dieses Video bekommen, wir haben das recherchiert, wir wollen es auch veröffentlichen.
Na klar.
Ist auch legitim eigentlich.
Wissen Sie, da kommt man natürlich ins Stottern, das ist doch ganz klar. Ich mache auch nicht den Journalisten eigentlich dafür verantwortlich, obwohl der müsste sich zurücknehmen. Ich mache denjenigen verantwortlich, der das lanciert. Und das ist mit absoluter Sicherheit nicht der Verteidiger gewesen. Und das ist mit absoluter Sicherheit, kommt das aus der Position der Ermittler.
Jetzt haben wir ja im Fall Tutsche nicht nur die Berichterstattung der Medien, jetzt haben wir auch Politiker. Politiker, die sich da sehr deutlich geäußert haben, also etwa den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, der Tutsche vorgeschlagen hat fürs Bundesverdienstkreuz. Und wir haben den Bundespräsidenten Gauck, Sie stöhnen schon, der das Opfer Tutsche als Vorbild.
Hält sich die Hand schon vors Gesicht. Stöhnen und Hand vors Gesicht.
Ja, aber das ist doch wirklich, also der Herr Gauck, die personifizierte Betroffenheit. Ich meine, da muss man doch einfach mal drüber nachdenken, was hat dieser Mann eigentlich mit einem Strafprozess zu tun? Er ist der Repräsentant des deutschen Volkes, ganz eindeutig. Aber er soll sich doch raushalten aus solchen Sachen, von denen er nichts versteht. Um Gottes Willen, Schuster, bleib bei deinem Leisten, mach irgendwelche Predigen in irgendwelchen Domen, aber lass die Leute im Strafprozess in Ruhe.
Ulrich Endres, Frankfurter Strafverteidiger, mit viel Erfahrung in aufsehenerregenden Prozessen. Wir reden mit ihm aus Anlass des Beginns des Tutsche-Prozesses. Harte Worte, muss man aber sagen, auch gesprochen von einem Verteidiger. Also Sie haben natürlich auch eine bestimmte Perspektive.
Auch gesprochen von einem Verteidiger, der sich der Verantwortung durchaus bewusst ist. Wir haben darüber
geredet. Naja, und der auch das Interesse des Angeklagten im Blick hat.
Ja, aber nee, meine Damen und Herren, wir haben darüber geredet, wie kann eine Berichterstattung sein. Und dann kommt Frau Borowka und sagt, da sind auch Politiker. Nee, also Politiker, wenn die sowas machen, dann wissen wir ganz genau, warum sie es machen. Sie machen es nicht prinzipiell, weil sie betroffen sind. Sie machen es, weil sie nach dem Mund des Volkes reden wollen und sich damit auch einschleimen wollen beim Volk.
Na, harte Worte.
Wieso?
Jetzt haben Sie gesagt, um mal auf dieses klare Votum zurückzukommen, fairer Prozess ist nicht möglich. Was ist denn dann die Folge aus Ihrer Sicht? Wenn ein fairer Prozess nicht möglich ist, also aus Sicht des Angeklagten, wird er besonders hart, ich formuliere es mal bewusst laienhaft, jetzt besonders hart bestraft werden oder ungerecht hart bestraft?
Also ich will es mal so sagen, Berufsrichter und alle Richter, auch wenn ich das wieder besseres Wissen sage, aber ist egal. Alle Richter bemühen sich um einen fairen Prozess und alle Richter bemühen sich um ein gerechtes Urteil. Das ist doch ganz klar. Aber derjenige, der als Richter dort oben urteilt, muss ich doch, Sie haben mich doch vorhin gefragt, was machst du denn eigentlich, wenn du auf einem Fest bist oder du wirst gefragt? Mhm. Was denken Sie, was der Richter gefragt wird? Du bist doch Vorsitzender dieser Kammer, die darüber entscheidet, sag mal, du hast den zu 2 Jahren mit Bewährung verurteilt. Wie kannst du das verantworten? Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Ich kann sagen, ich bin Strafverteidiger und sagen, okay, gut, das ist mein Interesse daran, den so billig wie möglich wegzukommen. Aber der Richter muss doch gerade bei einer solchen Einschränkung seiner Urteilsmöglichkeit, muss er sich doch am allerbesten dahingehend äußern, dass er sagt, in Ordnung, gut, ich sehe, wie hart das ist und ich habe das gesehen und ich habe mich gar nicht beeinflussen lassen und deswegen ist er halt jetzt besonders hart verurteilt worden. Der verdient es auch. Natürlich, klar, verschweigend, dass sein Selbstverständnis, sein Bild von dem Verfahren erstens geprägt ist durch Akten, zweitens geprägt ist durch die Beweisaufnahme und drittens geprägt ist durch das Vorverfahren.
Aber werden Angeklagte wie dieser tatsächlich dann hart bestraft oder ist es nicht vielmehr andersrum, wenn so viele Inhalte aus Akten vorher schon bekannt sind, wenn also auch Zeugen wahrscheinlich am Schluss nicht mehr unterscheiden können, was habe ich gesehen, was habe ich gelesen, ist es nicht eigentlich andersrum? Gibt es dann letztlich mildere Urteile deshalb, weil vorher so viel diskutiert worden ist und weil man am Schluss gar nicht mehr sagen kann, was ist wirklich passiert, was habe ich gelesen?
Schön wäre es, aber die Realität ist eine andere. Den Zeugen wird dann vorgehalten, was sie bei der Polizei gesagt haben. Und dann sagen die meisten Zeugen, also das, was ich bei der Polizei gesagt habe, das ist richtig, das war ganz nah dran. Und deswegen, ich kann mich zwar heute nicht mehr dran erinnern und es verschwimmt auch, was ich in Facebook und sonstigen sozialen Netzwerken, wenn ich das schon höre, gelesen habe, dann ist es so, dass er sagt, in Ordnung, gut, also das, was ich bei der Polizei gesagt habe, ist richtig. Und dann ist Grundlage zwar die mündliche Hauptverhandlung, aber Grundlage ist trotzdem die polizeiliche Ermittlung. Das ist ganz klar.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, insgesamt, natürlich hat ein solcher Prozess den Anspruch, die Wahrheit, die juristische Wahrheit zu finden.
Ja.
Und ein gerechtes Urteil zu fällen. Aber von der ganzen öffentlichen Stimmung, von der Vorberichterstattung, kann man das nicht loslösen, diesen Prozess.
Definitiv, nein.
Das wäre eine naive Vorstellung.
Das ist eine ganz naive Vorstellung. Und gerade in solchen spektakulären Prozessen, die im Vorfeld solch einen Baliho hervorgerufen haben, kann man das überhaupt nicht. Ich habe noch eins vergessen übrigens. Ich sage nicht nur die Richter, auch die Zeugen werden doch beeinflusst. Meinen Sie, die Zeugen lesen keine Zeitungen über das, was sie dann später gefragt werden? Meinen Sie, die Zeugen unterhalten sich nicht untereinander über das, was sie in der Bildzeitung gelesen haben oder in anderen seriösen Blättern? Glauben Sie denn wirklich nicht, dass es so ist? Natürlich ist es so. Und natürlich geht der Zeuge dann mit einer anderen Einstellung in ein solches Verfahren rein. Das ist doch ganz klar.
Dann wagen Sie doch mal eine Prognose. Was wird am Ende für den Angeklagten stehen?
Ich bin Strafverteidiger und kein Wahrsager.
Ich probiere es mal mit einer anderen Perspektive. Was wird am Ende der juristischen Aufarbeitung dieses Falltutsches Ihrer Meinung nach stehen, was neue Erkenntnisse angeht?
Wenn in diesem Verfahren möglicherweise die Beweisaufnahme ergibt, dass das Opfer in einer Art und Weise agiert hat, das zu einer Provokation des Täters geführt hat und man dadurch das Gesamtverhalten ohne das Ergebnis in irgendeiner Weise auch nur annähernd zu erklären, das Gesamtverhalten anders beurteilt wird, dann würde seriöse Berichterstattung, würden seriöse Zuschauer und Zuhörer dieses Verfahrens sich möglicherweise in der Zukunft bei derart spektakulären Prozessen, die immer wieder kommen werden, zurückhalten. Ich bitte einfach nur um Zurückhaltung, bis das Urteil da ist.
Herzlichen Dank, Herr Indres. Das war HR Info, das Interview. Aus Anlass des Prozessbeginns im Fall Tutsche sprachen Oliver Günther und Heike Borowka mit dem bekannten Frankfurter Rechtsanwalt und Strafverteidiger Ulrich Endres. Fotos zum Interview und das komplette Gespräch als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de.